Hallo und herzlich willkommen beim Podcast
Travel and Taste.
Reise durch Europa. Ich bin Anna.
Und ich bin Patrick Hemminger.
Und zusammen mit unseren Kindern sind wir ein Jahr durch Europa gereist, auf der Suche nach dem guten Essen und den absoluten Geheimtipps für euch.
Und habe einige gefunden.
Wir waren in 12 Ländern, auf unzähligen Märkten. Wir haben Köche und Köchinnen getroffen, Landwirte interviewt und wir haben festgestellt,
was wir essen, verändert die Welt.
Und darum geht es auch heute in der Folge, denn wir haben Julius Palm von Follow Food zu Gast und gehen mit ihm nochmal alle Stationen unserer Reise durch. Wir reden mit ihm darüber,
warum es Auswirkungen hat, was wir auf dem Teller liegen haben,
was jeder Einzelne tun kann
und wieso Essen ein mächtiger Hebel für die Veränderung der ganzen Welt ist.
Viel zu hören und viel Spaß
bei Travel and Taste.
Ja, Patrick, aber zuerst können wir feiern. Wir haben es geschafft.
Genau, wir haben nicht nur die Reise geschafft, sondern wir haben auch das Buch dazu zu Ende geschrieben. Und das ist jetzt vor kurzem erschienen im Westend Verlag. Ich habe es hier vor mir liegen. Es fühlt sich schon schön an. Es sieht genial aus.
Es sind tolle Fotos drin. Es sind 220 Seiten.
222, Anna.
Geballter Genuss. Ihr könnt mit uns alles nochmal miterleben, alles nochmal mit uns durchreisen, mit uns Pommes in den Niederlanden essen.
Austern schlürfen in Frankreich.
Olivenöl ernten in Spanien.
Auf 1000 Arten in Portugal den Bacalao zubereiten.
Oder euch gleich mal eine Pasta mit Meerwasser machen in Sizilien.
Die griechische Gastfreundschaft feiern.
In Albanien zu den Wurzeln der Küche reisen.
In Österreich Sauerteigbrot backen.
Und in Schweden Zimtschnecken genießen.
Und in Norwegen den besten Fisch angeln.
Wow, Patrick, was wir alles erlebt haben, das ist einfach der Wahnsinn. Das lässt sich fast gar nicht packen.
Doch, zwischen zwei Buchdeckel. Es lässt sich zwischen zwei Buchdeckel packen, aber damit nicht genug, denn wir haben uns noch mehr überlegt für unsere treuen Leser. Und zwar gibt es bei jedem Kapitel zu jedem Land einen kleinen Barcode. Und wenn ihr den scannt, landet ihr in unserem kostenlosen Bonusbereich. Und dort gibt es ein Rezept für jedes Land, ein Rezept zum ganz einfachen Nachkochen. Sachen, die wir dort besonders mochten, die wir selber natürlich ausprobiert haben.
Geheimtipps.
Mega.
Mega. Ja, Essen verändert tatsächlich die Welt. Das haben wir überall auf unserer Reise gesehen.
Genau. Essen verändert in erster Linie mal dich selbst. Weil wir haben immer wieder festgestellt, die Frage, was isst du, ist die Frage, wer bist du?
Ja, ist die Frage nach deinem Land, nach der Geschichte des Landes. Allein mit dieser einfachen Frage, was isst du, kannst du schon so viel erfahren über einen Menschen. Und es hat auch einfach Auswirkungen, was du auf dem Teller liegen hast. Also nehmen wir mal diese Bio-Erdbeeren in Portugal, das war ja grauenhaft.
Ja, das müssen wir noch, wir haben es im Podcast schon erzählt, wir müssen es hier noch mal ganz kurz zusammenfassen. In Portugal,
im Naturschutzgebiet.
Im Naturschutzgebiet baut ein amerikanisches Unternehmen Erdbeeren an. Die Arbeiter auf den Feldern kommen aus Fernost. Die ernten dann im März oder wann die Bio-Erdbeeren. Die werden dann nach Deutschland gekarrt, damit die Leute dort guten Gewissens Bio-Erdbeeren essen können.
Noch im Winter. Ich glaube, die ernten die sogar im Februar schon.
Schmeckt ja auch alles nicht.
Also das ist so ein Beispiel, wo man denkt, oh Gott. Und es gab aber auch tolle Beispiele. Olivenbäume zum Beispiel, die auf einem biologisch bewirtschafteten Boden wachsen, der sieht anders aus als der Boden drumherum von dem herkömmlich bewirtschafteten.
Da ja, ist und es ist eben immer, wir
treffen, der tot gespritzt ist.
Ne? Ja, wir treffen vor dem Kaufregal eine Entscheidung.
Ja, wenn du dich für das billige Öl entscheidest, entscheidest du dich eben auch dafür, dass dieser Boden tot gespritzt wird.
Genau, und dann kommt ja oft, ganz oft auch an der Stelle das Argument, ja, da kann ich mir nicht leisten und hören. Ja, manchmal kostet das teurere Produkt, das bessere Produkt eben mehr. Aber gerade um bei dem Beispiel der Bio-Erdbeeren zu bleiben, ich muss im Februar keine Bio-Erdbeeren essen. Nein, manchmal heißt das auch einfach nicht wirklich verzichten, aber einfach ein bisschen warten, bis die Dinge bei uns reif sind.
Ja, denn jede Entscheidung von uns hat Folgen für die Umwelt, für den Boden. Was wir essen, verändert die Welt. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und das ist auch das Motto des nachhaltigen Lebensmittelunternehmens Follow Food, für das wir auf der Reise arbeiten durften. Julius Palm, der ist stellvertretender Geschäftsführer bei Follow Food, Head of Strategy and Brand. Und der ist heute unser Gast hier im Podcast. Hallo Julius.
Hallo, danke für die Einladung. Schön hier zu sein.
Was isst denn du, um die Welt zu verändern? Wenn du so auf deinen Teller schaust morgens, was liegt da drauf, wenn du die Welt verändern willst?
Heute Morgen war da ein Chia-Pudding drauf, aber vielleicht nochmal rausgezoomt ist das einer, glaube ich, meiner ersten Entscheidung gewesen, als ich studiert habe und über Nachhaltigkeit im Studium gelernt habe, war meine erste Entscheidung, mich vegan zu ernähren, weil das der größte Hebel ist, den man als einzelne Person haben kann, wenn man den Einfluss auf die Umwelt verhindern will. Und das mache ich jetzt seit fast 10 Jahren. Deswegen kommt bei mir nur Pflanzliches auf den Tisch.
Mhm. Weil das kann ja auch schon die Welt verändern, wie du gerade auch schon sagst. Klar, da kann ich auch ein ganz einfaches Beispiel bei uns auf der Reise erzählen, was unsere Kinder so verändert hat. In Spanien fanden sie am Anfang den spanischen Schinken so köstlich. Und wir fahren über die Autobahn und neben uns sind die Tiertransporter mit den Schweinen. Und mein Mann Patrick beißt in ein Schinkenbrot und die Kinder sagen, ey, hast du gerade da echt Schinken auf deinem Brot? Nebenan sind die Schweine in dem Transporter. Wir essen nie wieder Fleisch. Das halten sie jetzt nicht immer durch, aber das hat so, da haben sie wirklich so gesehen, oh krass, das hängt damit zusammen. Und wir sind jetzt dafür verantwortlich, dass die Tiere da in ekelhaften Anlagen umgebracht werden. Also das war für unsere Kinder auch nochmal so ein Aufwachmodus.
Ja, und ich meine, das ist es ja, ne? Also es ist ja lecker, darum geht's ja gar nicht. Und das ist, glaube ich, die Riesenherausforderung, dass diese ganzen Lebensmittel unglaublich lecker sind. Und ich meine, ich bin im Schwabenland aufgewachsen, da ist alles, was Pflanzliches, wird da Sättigungsbeilage genannt. Das heißt, das hat keinerlei Mehrwert in dem kulinarischen Erlebnis. Das wird ja zum Glück aber immer besser, möglicher, leckerer auch, sich rein pflanzlich zu ernähren. Aber es ist auch da, deswegen bin ich da immer vorsichtig zu sagen, wir sollten das alle machen. Klar wäre das wünschenswert, das wäre ein Riesenhebel, aber es ist schon eine unglaubliche Umstellung. Ich habe gelernt, ganz anders zu kochen. Und man ist heute zum Glück nicht mehr so wie vor 10 Jahren noch. Man ist auch sozial jetzt eher kein gern gesehener Gast, sage ich mal so.
Ja, das ist auch interessant in Europa als Veganer, ne? Wo man da gut zurechtkommt und wo nicht. In Italien habe ich das Gefühl, es geht gut. Viele, viele Gemüsegerichte und so, aber es gibt Gegenden, da ist es gar nicht möglich.
Ja, und vor allem, also ich meine, das stellt auch schon einfach eine zentrale Frage in der nachhaltigen Entwicklung ist, wie viel setzen wir auf individuelle Verhaltensveränderungen oder auf strukturelle systemische Veränderungen? Und zu sagen, ja, wenn du als einzelne Person einfach nur anders handelst, dann wird die Welt besser. Und ich glaube, dieser Druck in den Zeiten aktuell ist einfach so viel zu groß auf das einzelne Individuum, dass ich in den letzten Jahren viel, viel stärker auf strukturelle, systemische Veränderungen setze. Auch wenn wir einen Verhaltenswandel brauchen, wir brauchen einen Ernährungswandel, aber ich glaube, zuerst kommen die Strukturen, die Incentivierung im System und dann das Verhalten der Einzelnen, weil es ist einfach, glaube ich, zu viel verlangt. Und nicht jeder kann sich so viel wie ihr zum Beispiel oder ich auch im Studium mit dem Thema Ernährung und den systemischen Wirkungen auseinandersetzen, was dann ja wirklich tatsächlich auch einfach eine Veränderung im Mindset und in der ganzen Art, wie man in die Welt gestellt ist und wie man die Welt guckt, verändert. Und dann ist dieser Schritt auch total logisch und gar nicht mehr so schwer. Aber das kann man, glaube ich, nicht von jedem verlangen.
Absolut. Aber euch geht es ja im Unternehmen auch darum, dass man Lebensmittel einfach anders produziert, dass wir also fairer, transparenter, Respekt vor der Natur und trotzdem einfach so, dass man sie auch jeden Tag kaufen kann, dass wir uns dann im Supermarkt dafür entscheiden. Wie seid ihr denn da am Anfang vorgegangen?
Naja, das ist erstmal, würde ich sagen, wie jedes andere Startup oder andere sozusagen Geschäftsidee aufzubauen. Mit dem Unterschied, dass wir ein anderes Ziel haben. So, dass wir wirklich das Ziel haben zu sagen, es geht uns nicht darum, per se Follow Food erfolgreich zu machen. Und das ist das einzige Ziel, dass wir damit viel Geld verdienen. Und im Zweifel sogar irgendwann wird das Ding verkauft. Und die beiden, die es gegründet haben, haben sich die Nase vergoldet. Das ist gar nicht das Ziel des Ganzen gewesen. Sondern das Ziel war ja wirklich, ausgehend von einer Beobachtung und einer Erkenntnis, damals noch reines Fischunternehmen, reine Fischbeobachtung, weil die beiden Gründer aus dem Fischbereich kamen, zu sagen, hey, wir haben hier so ein Problem. Das bedroht schon das Geschäftsmodell im Fisch, was wir uns hier seit ein paar Jahren aufbauen. Und ist überhaupt nicht langfristig, das kann ja nicht unser Ernst sein, da müssen wir was machen. Und dann wurde das erste nachhaltige Fischunternehmen gegründet.
Ganz kurz, das Problem einfach, dass die Meere überfischt werden.
Genau, kurzer Exkurs vielleicht, warum, was war damals und ist leider heute immer noch das Problem. Überfischung der Meere steigt von Jahr zu Jahr. Fischbestände werden immer weniger, wandern, sterben aus. Wir haben es jetzt zum Beispiel gerade wieder gehabt mit dem atlantischen Kabeljau, dass der Bestand quasi überfischt ist und nicht gesund ist und wir noch kein System geschafft haben, wie wir das nachhaltig bewirtschaften können. So ein bisschen wie der Urgedanke aus der Forstwirtschaft, nur so viel rausholen, wie nachwächst. Eigentlich simpel, bedingt aber eine Form von Steuerung und Regulierung und eine Form von Verknappung, die durch die Natur vorgegeben wird. Und das versuchen wir als Geschäftsmodell sozusagen nachzubauen, weil die Idee damals war, ja, ich habe das im Studium auch gemerkt, ne? Immer wieder kam ich an den Punkt, okay, was ist eigentlich die Ursache für das, was ich hier studiere und was ich hier mir den ganzen Tag durchlese? Und es ist immer wieder die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Mein erster Impuls war zu sagen, okay, dann werde ich auf keinen Fall niemals in die Wirtschaft gehen und ein Produkt verkaufen, bis ich irgendwann als Werkstudent bei Follow Food angefangen habe, damals noch Follow Fish, und gesehen habe, ach, ich wusste aber bis dato nicht, dass es Unternehmen gibt, die versuchen, das anders zu machen. Die versuchen, ein Geschäftsmodell zu bauen, was nicht als erstes Ziel Profit und Geld hat, sondern als erstes Ziel hat, wir wollen hier zeigen, dass man mit einem Geschäftsmodell ein Problem lösen kann und dass man vom Problem zur Lösung werden kann. Und das hat mich auf eine Art und Weise so inspiriert und begeistert, dass ich die Erkenntnis hatte, okay, wenn ich schon den ganzen Tag darüber lese, dass die Wirtschaft das Problem ist, dann ist eigentlich die logische Schlussfolgerung, dass ich genau dort rein muss und man es anders machen muss, weil alles andere, ich glaube nur daran oder ich will nur an langsame Transformation glauben, weil vom bestehenden System, weil alles andere ist Umbruch in Revolution und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Oder die externen Umstände werden es in ein paar Jahrzehnten für uns entscheiden, dass das hier alles nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist dann der Weg bei Follow Food und Follow Fish damit gestartet. Und ich kam sozusagen genau eigentlich auch mit dieser Frage ins Unternehmen als Werkstudent damals, weil, wie ich gerade erzählt habe, Follow Fish, erste nachhaltige Fischmarke, können wir ein Fischunternehmen bauen, was bei dem Verkauf von Produkten oder mit jedem verkauften Produkt gleichzeitig Fischbestände schützt, weil wir sozusagen nur so viel rausholen, wie nachwächst und Analysen fahren über die Fischbestände, genau wissen, wie es denen geht und keinen Beifang und so weiter und so fort. Und ich kam ins Unternehmen, war so, ja, das ist eine total tolle Idee, aber ihr könnt den Thunfisch auf den Malediven noch so sehr per Hand angeln. Wenn die Eintragungen aus der Landwirtschaft so weitergehen, werden die Meere eutrophieren, degradieren. Der Habitat, sozusagen der Wohnraum der Fische wird dadurch zerstört. Das heißt, wenn ihr eure Vision mit einem Geschäftsmodell die Welt verändern ernst nehmt, müssen wir eigentlich auch auf die Landwirtschaft gucken. Und ich dachte eigentlich eher, dass das provozieren würde, aber es hat inspiriert. Und die beiden Gründer waren so, das ist eigentlich genau das, was wir machen müssen. Unsere Vision hört eigentlich gar nicht beim Fisch auf, sondern sie fängt da eigentlich erst an. Und dann kam ich für diese ganze Umfirmierung, Umgestaltung in Richtung Follow Food und wirklich zu sagen, hey, wir bauen hier eigentlich nicht ein Fischunternehmen, sondern einen Leuchtturm für ein anderes Lebensmittelunternehmen, für eine andere Lebensmittelbranche und wollen damit vorangehen und zeigen, so kann es gehen und macht uns nach.
Das heißt, euch ist ja immer ganz genau wichtig, dass man immer transparent nachvollziehen kann. Ne? Wo kommt das Lebensmittel her? Wer hat es angebaut? Und ich kann es nur voll bestätigen, es ist wirklich so, was bei euch auf der Verpackung steht. Ist auch so. Wir waren ja in Apulien für euch, bei Bio Organica. Die machen ja auf 220 Hektar Gemüse, Tomaten, Oliven, Artischocken. Es ist mega toll, ne? Die blühten gerade, als wir kamen. Ich habe noch nie eine blühende Artischocke gesehen.
Ich auch nicht.
So
aber
toll.
Nur Bilder, aber das muss toll sein, ne?
Das ist wirklich toll. Und der Boden sah ganz anders aus. Das war so krass. Wenn man den Boden dort sieht und den Boden drumherum, dann weiß man, dass es einen Unterschied macht. Dieser Tracking-Code, kam der dann auch über dich, dass man das so weit zurückverfolgen kann? Oder hatten die das auch vorher schon?
Das war die Gründungsidee eigentlich und ich würde sagen, die geniale Gründungsidee damals, zu sagen, nachhaltiges Unternehmertum, nachhaltige Wirtschaft kann eigentlich nur gepaart mit Transparenz funktionieren, weil es eine Form von Vertrauensmaßnahme, Vergleichbarkeit braucht. Das heißt, dass eben nicht KonsumentInnen unserem Marketing vertrauen müssen, sondern selber hinter die Kulissen gucken können. Und das ist natürlich unsere Wunschvorstellung ist natürlich, dass das irgendwann ein Tracking-Code ist, den nicht wir machen, sondern den wir nur standardisiert befüllen, der von jemandem sozusagen einer unabhängigen Institution geführt wird. Das wäre so der Traum, dass es wirklich ein Branchenstandard wird und alle sowas befüllen müssen und die Produkte wirklich auch vergleichbar werden können.
Wie sucht ihr euch dann die Hersteller aus? Wie kommen die zu euch? Fahrt ihr überall rum? Machen das noch andere wie wir?
Ich würde sagen, das ist, wenn ich beschreiben müsste, was wir machen, ist das unsere Hauptfähigkeit. Also darin sind wir einfach richtig gut, Lieferketten zu bauen. Weil wir haben keine eigene Produktion. Du hast es gesehen in Apulien. Die produzieren das auf dem Hof selber, Demeterbetrieb mit Produktion. Und sowas ist natürlich für uns ein Geschenk, weil es direkt Wertschöpfung vor Ort, Demeterbetrieb, die haben die gleichen Werte wie wir. Sie sind sozusagen die Expertinnen für Nachhaltigkeit in dem, was sie machen. Das ist unser Traumlieferant. Alles aus einer Hand. Wir müssen gar nicht mehr irgendwie Überzeugungsarbeit leisten oder Standards heben, sondern das ist schon top-notch. Und diese Art Lieferketten zu bauen, weil wir eben keine eigene Produktion haben, haben wir hier eine wahnsinnige Kompetenz aufgebaut, wenn wir eine Produktidee haben, den europäischen Markt zu screenen und zu schauen, wo sind Unternehmen, wo sind Produktionen, wo sind aber auch ErzeugerInnen, also Landwirte oder Fischereien, die genau unsere Idee, wie wir Lieferketten und Lebensmittelproduktion denken, schon so arbeiten.
Der Begriff Nachhaltigkeit ist ja oft auch ein bisschen schwammig, finde ich mittlerweile. Wie definiert ihr Nachhaltigkeit?
Ja, der ist ja nicht, der ist deswegen schwammig, weil er nicht definiert ist, ne? Also es gibt niemanden, der sagt, das ist Nachhaltigkeit. Ich meine, der Ursprung des Nachhaltigkeitsbegriffs kommt von Karlowitz, ich glaube, was ist das, 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert oder so, irgendwann da, Forstwirtschaft. Und da kommt dieser Gedanke her von, man holt nur so viel raus, wie nachwächst. Eigentlich ein ökonomisches Prinzip, aufgrund dessen, dass es auf einmal zu wenig Holz gab. Und das ist ja ein Grundgedanke, der immer noch trägt. Also Nachhaltigkeit, nachhalten, heißt für mich erstmal im engen Sinne systemerhaltend. Also das, was da ist, dafür zu sorgen, dass das für immer da ist oder langfristig da ist. Und jetzt kommen wir nur in ein Problem, dadurch, dass wir das so weit getrieben haben und eben nicht nachhaltig gewirtschaftet haben in den letzten 100 Jahren, die Systeme, die Ökosysteme, die Böden, die Meere so degradiert sind, dass ein Erhalten gar nicht mehr reicht. Also was zu erhalten, was kaputt ist, ist nicht sonderlich sinnvoll, sondern wir müssen gucken, wie schaffen wir Systeme, die bei der produktiven Nutzung, weil das müssen wir müssen Ökosysteme weiter produktiv nutzen, weil wir müssen was essen. Wir brauchen Holz, wir brauchen Naturfasern, wir brauchen Ressourcen aus den Ökosystemen. Wie können wir aber Systeme bauen, die bei der produktiven Nutzung dieser Systeme nicht nur erhalten, sondern auch aufbauen? Also wieder gesunden. Und das ist eben dieser Begriff der Regenerativität, der sich gerade in den letzten Jahren etabliert, mit dem wir schon seit ungefähr 6, 7, 8 Jahren arbeiten.
Ja, das haben wir auch in Apulien erlebt, als der Agraringenieur Michele für unsere Kinder den Boden aufgestochen hat und wirklich in der Hand die Regenwürmer hatte, alles. Da war so viel Leben drin, in dieser Handvoll Boden. Auch toll, die lassen auch die Schafe immer drüber laufen über ihre Felder. Dann haben sie immer, die grasen nie an der gleichen Stelle. Die wissen ganz genau, wo sie schon mal waren. Und das wird
Tiere sind intelligenter, als wir oft meinen, weil die wollen natürlich auch nur die frischen Spitzen. Und das ist so faszinierend. Also genau, was die in Apulien machen, ist, und sie nennen es ja als, wurde hier schon immer so gemacht, das ist Tradition, das ist uraltes Wissen. Und gleichzeitig entsteht das gerade als total, fast schon neue Wissenschaft von wow, was da Tiere und Landwirtschaft kombiniert gehen kann. Weil das nennt sich in Holistic Grazing, kommt ursprünglich aus Amerika, dass man nämlich beobachtet hat, wie natürliche Herden von Tieren, was man jetzt auf Kuhherden und Schafherden überträgt, wie die sich verhalten in der Natur und welche Zirkel die ziehen. Und dann werden die, wie die Schafe, die beißen dann nur die obersten 10, 20, 30, 40 Prozent der Pflanze an und dadurch kriegt die einen unglaublichen Wachstumsimpuls. Das ist wie wenn man zu Hause seine Bäume im Garten schneidet und die sprießen nochmal oder jede Pflanze, die man beschneidet und nochmal ein Wachstumsimpuls kommt. Das führt dazu, dass Wurzeln gebildet werden. Dadurch wird Stickstoff in den Boden gebracht durch Photosynthese. Bodengesundheit steigt, Bodenfruchtbarkeit steigt, durch Wurzelung des Bodens steigt. Also das ist so faszinierend, nur dadurch, dass man Tiere auf den Betrieb bringt, Tiere haben Futter, also es ist so ein, da gibt es so unglaublich geniale Symbiose-Effekte und wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass das, was wir da sehen und was da ja gemacht wird, eigentlich ja nur ist, Natur nachzubauen, also die Natürlichkeit, wie Ökosysteme funktionieren, so nah wie möglich ranzukommen. Ja.
Wenn du dir jetzt so Europa anschaust, du bist ja auch viel gereist, oder?
Ja.
Macht dir das Hoffnung, was du da siehst, oder resignierst du auch manchmal? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand vieles auch sehr schlimm, was ich gesehen habe.
Ja, klar, weil wir sind am Anfang.
Also was ich gesehen habe, weil es ist wieder diese Frage von dem Verbraucher. Also wir waren in Portugal im Naturschutzgebiet, Alentejo.
Ja.
Das sind Naturschutzgebiete, Korkeichen. Da stehen jetzt von einem amerikanischen Konzern Gewächshäuser mit Plastikplanen. Da werden Bio-Erdbeeren angebaut, die von Erntehelfern aus Pakistan und Indien geerntet werden. Deswegen laufen da wahnsinnig viele Inder und Pakistani rum, die da extra hergeflogen werden, damit sie da die Erdbeeren ernten, die im Februar dann nach Deutschland geliefert werden. Damit der Verbraucher denkt, toll, ich habe eine Bio-Erdbeere, aber keiner weiß, was dahinter steckt. Damit sind wir wieder bei der Transparenz. Also sowas finde ich unfassbar deprimierend auch zu sehen.
Und ich glaube, das ist die Parallelität von Dingen. Ne? Es existiert alles gerade gleichzeitig. Die tollen Geschichten und die nach wie vor nicht so schönen Geschichten. Und was wir ja gerade versuchen oder worüber wir gerade reden, in diesem Gespräch, was ja der Versuch dabei ist, ist ja das Richtige im Falschen irgendwie zu machen und zu bauen. Und das ist immer mit Trade-offs, immer mit Kompromissen verbunden, weshalb auch die Biolandwirtschaft teilweise auf, wenn man da soziale Aspekte mal ransetzt, auch Probleme hat, weil sie natürlich auch in den ökonomischen Systemen arbeiten, in denen sie arbeiten und es die Zwänge gibt. Das heißt, es geht nie das eine oder das andere. Also man kann sozusagen im Ursprung die Systeme nicht verändern, wenn nicht im Nachhinein die Nachfrage auch eine andere ist und die politischen Systeme sich auch verändert haben und so weiter und so fort. Also es muss alles Hand in Hand gehen. Deswegen ist es so wichtig, dass man darüber spricht und das sozusagen zeigt, was die Hürden und Probleme sind. Aber ja, es ist teilweise, also ich habe letztens mit einem Winzer aus Spanien oder zwei Winzern aus Spanien gesprochen, die meinen, sie sind eigentlich dafür angetreten, Wein zu produzieren und beschäftigen sich hauptsächlich gerade damit, Wasser zu beschaffen und Pflanzen rauszureißen. Weil die ganzen Weingüter in Spanien gerade eine nach dem anderen zumachen, weil die Böden so trocken sind, dass die Pflanzen absterben oder sie sich schon selber rausreißen, damit sie sozusagen nicht in Wasserkonkurrenz mit den bestehenden Pflanzen gehen und ihre Höfe verkleinern. Also das ist schon, da passiert schon noch ganz, ganz viel Trauriges und auch echt Herausforderndes. Deswegen ist es dringender denn je, trotz des öffentlichen Diskurses oder der öffentlichen Stimmung darüber oder der politischen Stimmung darüber, genau jetzt sich noch mehr Gedanken zu machen über, wie produzieren wir eigentlich Lebensmittel, weil das ist die Grundlage am Ende für alles in unserer Gesellschaft. Landwirte leisten einen öffentlichen Dienst, nicht nur, weil sie Lebensmittel produzieren, sondern weil sie unsere Lebensgrundlage, deswegen heißen sie Landwirte, weil sie der Wirt sind für unsere Lebensgrundlage.
Ja, absolut. Nochmal, um auf Norwegen noch zu sprechen zu kommen, da haben wir ja für euch eine Biolachsfarm besucht, was auch sehr spannend ist. Gerade in Norwegen findet man wenig gute Lebensmittel insgesamt, weil da einfach sehr wenig angebaut wird. 2-3%, deswegen sind die Lebensmittel sehr, sehr teuer. Und wir haben uns immer gewundert, warum man denn nirgendwo Fisch kaufen kann. Ja, ganz einfach, weil der Norweger ihn einfach selbst angelt und sich ihn einfach direkt selbst aus dem Fjord holt. Aber euer Biolachs war auch toll in Maløy in der Nähe. Er wird halt nur nicht in Norwegen verkauft, sondern kommt dann nach Deutschland oder ins Ausland, weil er auch unter tollen Bedingungen gefarmt wird. Ja, tollen Bedingungen. Da wird nämlich auch nur die Tiere rausgenommen, die wirklich notwendig sind. Das sind einfach nicht tausende Tiere in einem so einem großen Netz, sondern einfach nicht ganz so viele, weil das ja auch Auswirkungen hat, wie man diese Lachse auch züchtet. Also ohne, weil das auch für den Boden wieder wichtig ist. Auch das ist wieder eine Entscheidung des Verbrauchers. Entscheide ich mich jetzt für den Lachs oder eben für einen anderen Lachs? Ne? Und wenn man einfach weiß, also was verändert sich denn, wenn wir wirklich wissen, wo das Essen herkommt?
Dass ich nicht nur ein gesünderes Produkt für mich esse, sondern ein gesünderes Produkt für die Fjorde in Norwegen, für die Wasserqualität in Norwegen, für den Regenwald im Amazonasgebiet, weil eben kein Soja aus Entwaldungsgebieten verwendet wird für das Futter der Fische. Diese ganzen Rattenschwänze, also wir, glaube ich, auch, würde ich jetzt mal mutig sagen, ohne es zu wissen, aber ich glaube, wir sind gefühlt das einzige Fischunternehmen, was sich mit dem Futter der Fische in Aquakulturen auseinandersetzt und wir ganz genau aufdröseln können, ja, hier, daher kommt noch das Fischmehl, was da drin ist, daher kommt das Soja, daher kommen die Bestandteile, weil das zum Beispiel hier der größte Impact ist auf den ökologischen Fußabdruck dieses Produkts. So. Das heißt, es macht einen Riesenunterschied. Es macht einen Unterschied, dass Biofarmen nicht prophylaktisch Antibiotikum einsetzen, sondern nur nach Bedarf und da hoch reglementiert sind, dass die Fische mehr Platz haben. Und auch hier würde ich aber sagen, ne, Lachs ist für mich, Biolachs ist für mich ein klassisches Beispiel für Kompromissprodukt. Eigentlich in der idealen Welt würde ich mir wünschen, dass wir das gar nicht bräuchten. Aber wir haben nun mal ein Ernährungsbedürfnis, gerade in Deutschland, da sind wir sehr, sehr, sehr festgefahren, was den Fischgeschmack angeht. Also da ist Lachs, Kabeljau, Thunfisch und dann kommt wirklich lange nichts. Das heißt, jede andere Fischspezies, die es gibt, die wahnsinnig gesund sind, die auch lecker sind, kannst du in Deutschland quasi nicht verkaufen, weil es niemand kennt und niemand will. Es ist wie beim Wein. Wenn dann eine Rebe draufsteht, die niemand kennt, kauft, wird es nicht gekauft. Und in dem Idealfall müsste es sowas wie Aquakultur für einen fleischfressenden Fisch wie Lachs, der eigentlich viel reißt, der viel sich bewegt, der streckt, zurückliegt. Eigentlich dürfte das in der idealen Welt es gar nicht geben. Und das zeigt, wie wir, auch wir, ne, wir zeichnen nicht einen, wir wollen nicht in der Nische sein, wo wir zeigen, guck mal, so kann die Welt aussehen, aber nur für die kleinen paar tausend Leute, die sich's leisten können, sondern wir wollen sagen, okay, wie kriegen wir hier langsame Schritte voran und versuchen jetzt auch eine Fischspezies, die vielleicht man noch nicht so kennt, mal zu vermarkten und neben dran zu stellen und zu versuchen, das irgendwie so langsam nach vorne zu inschen.
Deswegen habt ihr wahrscheinlich auch Thunfisch vegan jetzt im Angebot.
Zum Beispiel, ja. Wir versuchen, also eine unserer Strategien ist, aus den letzten Jahren den Anteil an pflanzlichen Produkten bei uns zu erhöhen. Also wir haben in den letzten, ich glaube, 3, 4, 5 Jahren der Anteil an Neuprodukten, die pflanzlich waren, war ungefähr bei 70% dessen, was wir an rein pflanzlichen Produkten neu reinbringen, weil wir versuchen sozusagen das Verhältnis zu drehen und immer wieder auch das Angebot zu schaffen von Menschen, die vielleicht immer zu ihrem Fisch greifen, dass daneben vielleicht ein Produkt liegt, wo sie sagen, interessant, kann ich auch mal probieren. Und so vielleicht langsam Angebote zu schaffen und unserer Verantwortung damit gerecht zu werden und selbst immer wieder zu hinterfragen und uns selbst auch weiterzuentwickeln. Und das ist das, wofür wir auch arbeiten und plädieren und versuchen, Bewusstsein zu schaffen, dass die Art und Weise, wie wir uns ernähren, mit das Wichtigste ist, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten. Und wir reden auf politischer Ebene über, und das ist wichtig, ne, das ist nicht falsch verstehen, über Energiewende, über Mobilitätswende, über Bauwende, aber über eine Ernährungswende, das ist irgendwie das polarisierteste Thema politisch überhaupt. Da will irgendwie niemand drüber reden, weil man weiß, dass man sich als Politikerin damit die Finger verbrennt. Aber eigentlich sollte das das Top-1-Thema sein, weil es alles bestimmt, auf dem alle anderen Themen aufbauen. Und natürlich auch miteinander zu tun haben. Ne? Also wir, eine Energiewende in der Lebensmittelbranche ist auch relevant, weil die Art und Weise, mit welchem Strom wird produziert, mit welchem Art von Antrieb fahren die Fischereiboote, Riesenimpact, also einer der Hauptimpacts bei wildgefangenen Fischen, also Fischereibooten, ist die Art und Weise, wie viel Diesel wird verbraucht für den Fang, ist ein Riesenhebel. Das heißt, da hängen die Themen mit auch zusammen, aber wir müssen einfach darüber reden, was wir essen.
Absolut. Das ist auch unser Thema. Unsere Mission ist es, auch andere Menschen vom guten Essen zu überzeugen, denn wir haben auch das Gefühl, sich an einem Tisch zu setzen, schafft Verbindung, Gemeinschaft und man redet ganz anders miteinander. Was ist eure Vision jetzt auf die Zukunft gesehen?
Unsere Vision ist es eigentlich, dass es sozusagen das, wie wir Wirtschaften denken und Lebensmittel denken und Essen denken, dass das irgendwann in der Breite angekommen ist und dass es uns eigentlich gar nicht mehr braucht, sondern dass das zum Branchenstandard wurde, dass wir uns zurücklehnen können und sagen können, es ist völlig egal, was ihr im Supermarkt kauft, weil im Schnitt ist alles okay. Und dass sich das Ganze umdreht, dass im System die belohnt werden, die sich ihrer unternehmerischen Verantwortung bewusst sind, die belohnt werden, die sich um die ökologischen Ressourcen kümmern, um die Menschen in den Systemen kümmern, die einen Vorteil damit im System haben, dass sie das tun, weil sie sozusagen fürs Gemeinwohl arbeiten. Und da gibt es Systeme, wie man das herstellen kann, wie genau sowas funktionieren kann. Und ich kann dir nicht sagen, wie viele Jahre das brauchen wird, aber wenn ich das noch erleben kann, dann wäre das, glaube ich, die größte Genugtuung, die ich in meinem Leben noch erleben kann.
Absolut, ja. Denn gutes Essen ist ja auch möglich. Ein Essen, das nachhaltig ist. Und es sollte, also ich finde auch, im Supermarkt sollte es eher belohnt werden, die nachhaltigen Lebensmittel zu kaufen, die ja auf lange Sicht viel, viel besser sind für uns alle, für unser Leben, für unsere Böden, für alles. Und die anderen Lebensmittel sollten teurer sein.
Ja, und somit wird auch Gesundheit kein Elitenprojekt mehr, ne? Kein besser verdienendes Projekt mehr, sondern so ist es auch eine Demokratisierung von Gesundheit so. Und es fängt halt bei dem an, was wir jeden Tag auf unserem Teller haben. Und das ist, glaube ich, für viele noch ein ziemlicher Stretch, dieser Gedanke. Aber wenn man den erstmal durchdacht hat, dann ist der sowas von bestechend logisch.
Denn was wir essen, verändert die Welt.
So nämlich.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war Julius Palm von dem nachhaltigen Lebensmittelunternehmen Follow Food, für das wir auf unserer Reise arbeiten durften. Und zwar in Apulien und in Norwegen.
Tolles Unternehmen.
Tolles Unternehmen, auf jeden Fall. Was wir essen, verändert die Welt. Und auch ihr könnt die Welt verändern, indem ihr einfach unserem Buch helft, in die Welt rauszukommen. Kauft es, lest es, empfehlt es weiter.
Genau. Kauft es selber, verschenkt es, schreibt uns Bewertungen auf Amazon oder wo auch immer ihr das Buch kauft.
Denn das Buch heißt auch einfach, ihr könnt ein Stück mit uns reisen, es einfach nochmal miterleben.
Genau, wir nehmen euch sozusagen an die Hand und mit auf die Reise. Wir kochen, wir essen mit euch und ihr könnt euch sicher sein, uns hat diese Reise verändert. Uns hat das verändert, was wir gegessen haben und das wird auch bei euch ein bisschen passieren.
Es ist im Westend Verlag erschienen und auch bei uns geht es weiter mit der Reise, Patrick. Darüber wollen wir im nächsten Podcast sprechen bei Travel und Taste.
Genau, denn die Reise hat gerade erst begonnen.
Alle Infos über uns wie immer unter travelandtaste.world und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.